Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Herzlich willkommen zum letzten Info im Mai auf Rabe. Heute tönt es bei uns so.
Nein, wir bleiben vor der Meer, bleiben, wir gängen immer früh. Wir bleiben, wir gängen immer früh. Der Schlauchhof bleibt, es ruhig muss uns entscheiden. Wir gängen immer früh.
Wir bleiben und gehen nicht mehr fort, sangen die Besetzer und Besetzerinnen der Arena in Wien vor rund 40 Jahren. Und sie sind bis heute geblieben. Im dritten Teil unserer Serie Squatopia zu besetzten Häusern reisen wir nach Wien. Wir besuchen autonome Zentren, die seit den 80er Jahren existieren und erzählen die turbulente Geschichte der Österreicher Hausbesetzungsbewegung. Am Mikrofon durch die Sendung begleitet Michael Spahr.
Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Zuerst die aktuellen Meldungen des Tages. Eine skurrile Geschichte spielte sich gestern und vorgestern in der Ukraine ab. Ein vorgestern ermordeter Journalist tauchte gestern plötzlich wieder auf. Quick, lebendig. Das melden internationale Medien. Der russische Journalist Arkadi Babchenko gilt als äußerst kremlkritisch. Wegen seiner kritischen Berichterstattung über die Regierung von Wladimir Putin musste er Russland verlassen und landete schließlich in der ukrainischen Hauptstadt Kiew. Dort inszenierte der ukrainische Geheimdienst vorgestern seine Ermordung. Gestern tauchte er dann an einer Medienkonferenz plötzlich wieder auf. Der Geheimdienst inszenierte den Tod des ehemaligen Kriegsreporters, um einen tatsächlichen Profikiller, der auf Babchenko angesetzt war, dingfest zu machen. Offenbar sei es dem ukrainischen Geheimdienst gelungen, eine Verschwörung aufzudecken. Die Menschenrechtsorganisation Reporter ohne Grenzen kritisiert die Mordinszenierung. Die Ära Rajoy könnte vor dem Ende stehen, so die Analyse in zahlreichen Medien. Die konservative spanische Regierung muss sich einem Misstrauensvotum stellen, das sie womöglich nicht überlebt. Der erzkonservative Regierungschef Mariano Rajoy regiert in Spanien seit 7 Jahren, seit 2 Jahren allerdings nur dank dem Wohlwollen der Sozialdemokratischen Partei und den rechten Ciudadanos, denn sein Partido Popular hat keine Mehrheit im Parlament mehr. Dass eine Partei laufend in Korruptionsskandale verwickelt ist und Rajoys repressiver Umgang mit der katalanischen Unabhängigkeitsbewegung von vielen Seiten heftig kritisiert wird, könnte er das Wohlwollen der anderen Parteien definitiv verlieren. Morgen soll der Entscheid fallen, falls Rajoy bis dann nicht seinen Rücktritt gegeben hat. Das Amt für Kultur des Kantons Bern hat gestern bekannt gegeben, wer die Berner Literaturpreise gewinnt. Es sind Gornaya, Bettina Gucker, Lukas Hartmann, Barbara Lutz, Beat Sterchi und Raphael Urweider. Ein Spezialpreis geht an Freddy Lerch. Außerdem verleiht der Kanton 4 Schreibstipendien. Eines dieser Stipendien gewinnt unsere Radiobloggerin Sandra Künzi. Wir gratulieren. Die Stadt Bern will weiterhin dafür kämpfen, dass legale Cannabis-Studien durchgeführt werden können. Das schreibt sie im soeben veröffentlichten Suchtbericht 2017-18. Nachdem das Bundesamt für Gesundheit eine Studie verhindert hat, will sich die Stadt nun dafür einsetzen, einen sogenannten Experimentierartikel im Betäubungsmittelgesetz zu schaffen. Im Bericht steht zudem, dass sich der Boom des sogenannten CBD-Grases schon wieder am Legen sei. Dabei geht es um legales Cannabis mit einem tiefen THC-Gehalt. In den letzten Jahren hat der Handel damit stark zugenommen. Jetzt flaut er offenbar wieder ab. Zugenommen habe die Verfügbarkeit von Kokain mit einem hohen Reinheitsgrad. Das habe in Bern bei Süchtigen vermehrt zu psychotischen Zuständen geführt. Zum Wetter. Morgen Freitag wird es voraussichtlich trocken, trotz vielen Wolken. Die Höchsttemperatur beträgt 22 Grad. Das Wochenende beginnt sonnig, am Sonntag kann es dann jedoch wieder regnen. Die Temperaturen bewegen sich um die 25 Grad.
Rabe Info.
Instand besetzen statt kaputt besitzen. Das stand kürzlich auf einem Transparent, das an einem besetzten Haus in Wien aufgehängt wurde. Der Spruch stammt aus den 80er Jahren, als in Europa eine Welle von Hausbesetzungen über die Städte schwappte. Leerstehende Häuser und Industriebrachen wurden von Aktivisten und Aktivistinnen in Beschlag genommen und wiederbelebt. Der Ruf nach Alternativen zum Kommerz in den Innenstädten, die Forderung nach mehr Freiraum und der Widerstand gegen die Spekulation mit Immobilien und Boden hat heute wieder an Bedeutung gewonnen. Ja, es scheint, Hausbesetzungen und autonome Zentren machen fast schon im Wochentakt Schlagzeilen. Wir schauen hinter die Schlagzeilen und erzählen die Geschichte von Hausbesetzungen und autonomen Zentren. Im dritten Teil unserer Serie Squatopia reisen wir nach Wien und beleuchten die Bewegung, die sich auch in Österreich das Recht auf Stadt erstritten hat und weiter erstreitet.
Nein, wir bleiben vor der Meer, bleiben, wir gehen immer fort. Wir bleiben, wir gehen immer fort, der Schlauch noch bleibt. Es ruhig muss uns entscheiden, wir gehen immer fort.
Wir gehen nie mehr fort, sangen Martin Auer und die Besetzenden der Arena in Wien. Wir bleiben war das Motto der wohl wichtigsten Hausbesetzung in Wien im heißen Sommer von 1976. Schon seit Anfang der 70er Jahre wurde der ehemalige Schlachthof temporär für Kulturveranstaltungen genutzt. 1976 sollte damit Schluss sein. Nach den Wiener Festwochen wollte die Stadt die Gebäude definitiv abreißen. Das ließen sich die Kulturaktivisten und Aktivistinnen nicht bieten. Sie blieben einfach dort. Die Historikerin Martina Nussbaumer erzählt, bei der Arena ging es um mehr als nur um die Bewahrung von ein paar alten Gebäuden.
Also in der Arena ist vielleicht ganz viel zusammengekommen und kulminiert, was sich schon länger in Wien angestaut hat, an Unbehagen an einer Stadtplanung, die sehr bürgerfern agiert hat, an einer Stadtplanung, die sich ganz dem Funktionalismus verschrieben hat und alle städtischen Funktionen dem Verkehr untergeordnet hat. Es gab wenig Freiräume für Jugendliche, kaum Kulturzentren, wo man hingehen hat können, kaum interessante Lokale. Die städtischen Jugendzentren, die es gab, hatten sehr restriktive Regelungen, ganz strenge Regime, die waren zum Teil am Wochenende auch nicht offen. Also Wien wird da wirklich so als enge und von manchen als tote Stadt beschrieben.
Die Historikerin Martina Nussbaumer und der Historiker Werner Michael Schwarz organisierten 2012 eine große Ausstellung über die Hausbesetzungsbewegung in Wien. Schwarz zeichnet ein graues Bild der Stadt Wien Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre, als diese soziale Bewegung begann, leerstehende Gebäude zu besetzen.
Na, Wien ist in gewisser Weise nach dem Zweiten Weltkrieg ein bisschen ein Kuriosum. Also wenn man jetzt mal quasi von den 10 Jahren als besetzte Stadt oder quasi von den Siegermächten verwaltete Stadt absieht, ist Wien eine schrumpfende Stadt. Ja. Das ist was ganz Spezielles eigentlich in Europa. Ja. Das wird erklärt mit der Randlage Wiens, jetzt am Eisernen Vorhang und anderen. Aber Wien ist eben eine schrumpfende Stadt und gleichzeitig gibt es diese funktionalistische Stadtplanung. Also Wien möchte modern werden, Wien möchte sich quasi nach der klassischen modernen Stadtplanung ausrichten, nach dem Funktionalismus, also mit diesen Trennungen der verschiedenen Nutzungszonen, also Verkehr, Wohnen, Arbeit, Dienstleistungen und so weiter. Und das führt zu einer ganz interessanten Entwicklung. Die Stadt wächst am Rand, ja, dort werden neue Wohnsiedlungen errichtet nach diesen modernistischen Vorstellungen und gleichzeitig verfällt diese Innenstadt ziemlich stark oder wird verwahrlost. Und da gibt es in Wien noch ein zweites Spezifikum, es gibt einen sehr strengen Mieterschutz. Das heißt, die Häuser verlieren eigentlich, die Altbauten verlieren für die Hausbesitzer und für die Investoren an Interesse, weil man sie eigentlich nicht gut bewirtschaften kann. Ja. Und das zusammen führt dazu, dass Wien eben so eine als grau, als verfallende Stadt irgendwie wahrgenommen wird. Und gegen diesen Verlust an so kleinräumigen Strukturen als Protest dagegen diese Großstrukturen am Stadtrand. Gibt es verschiedene Bewegungen oder verschiedene Gruppen, die da versuchen, eine andere Art von Stadtplanung oder von Stadtleben oder von Stadtgefühl irgendwie zu erzeugen. Ja, da können Architekten dazu, da können Denkmalpfleger dazu, also eine sehr breite Bewegung, da können Kulturschaffende im weitesten Sinne dazu, Jugendliche, die quasi auch mit dieser Unterversorgung und Kultur in diesen neuen Stadträumen unzufrieden sind.
Gleichzeitig war diese neue soziale Bewegung unzufrieden mit der fehlenden Vergangenheitsbewältigung Österreichs, also dass über die nationalsozialistische Vergangenheit nicht gesprochen wurde. Und viele, insbesondere Jugendliche, hatten genug von der ständigen Bevormundung von oben.
Ich glaube, die Grundkritik war immer diese Kritik an diesem extremen Paternalismus der Stadtverwaltung. Also Wien hat den Ruf, so eine sehr paternalistisch verwaltende Stadt zu sein. Also es gab so ein bisschen immer die Rede davon, es herrscht hier quasi das josephinische Motto, alles für das Volk, aber nichts durch das Volk. Und gegen das wollte man aufbegehren. Also man hat in der Zeit, es manifestiert sich ja nicht nur in den Hausbesetzungen und in diesem Begehren nach Kulturzentren, aber einfach dieses, wir wollen selber bestimmen, wie wir unsere Räume nutzen, wie wir auch die öffentlichen Räume nutzen. Wir wollen nicht immer vorgesetzt kriegen, was wir wo machen dürfen, wie wir uns wo verhalten dürfen, sondern möchten es selbst mitbestimmen. Also Selbstbestimmung, Selbstentscheidung, Selbstfreiräume kreieren. War so ein starker Gegenpol eben zu dieser paternalistischen Politik.
Wien unterschied sich in vielerlei Hinsicht kaum von anderen Städten im deutschsprachigen Kulturraum, erzählt die Historikerin Martina Nussbaumer. Die Stadtoperen schielten denn auch auf andere Städte, zum Beispiel auf Zürich, wo es Anfang der 80er Jahre zu heftigen Straßenschlachten kam, als die Jugendbewegung ein autonomes Jugendzentrum forderte und mit Pflastersteinen gegen die Verschwendung von Steuergeldern für das Opernhaus kämpfte.
Man hat in Wien auch ein bisschen Zeit gehabt, sich vorzubereiten auf diese Hausbesetzungsbewegungen, weil sie im internationalen Vergleich recht spät hier ankamen. Man hat schon geschaut, wie reagieren andere Städte auf diese Bewegungen, und gerade um 1980 herum wollte man in Wien unbedingt Zürcher Verhältnisse vermeiden. Man hatte diese Bilder dieser Demos in Zürich im Kopf, und es gab dann in Wien 1981 auch eine Demo, die für viel Aufsehen gesorgt hat, sogenannte Scherbendemo, wo gegen Spekulation protestiert worden ist, gegen das gezielte Verwahrlosen von Altbauten, und dann Jugendliche probiert, zwei Häuser zu besetzen. Das wurde vereitelt und ist dann in so einer, unter Anführungszeichen, Straßenschlacht, für Wiener Verhältnisse Straßenschlacht, geändert. Und das hat dann dazu geführt, dass die Stadt innerhalb weniger Tage der Bewegung zwei Häuser übergeben hat. Das war das WUK und die Gassergasse. Also der Versuch, einerseits jegliche Form der Besetzung schnell zu räumen oder gar nicht erst die Besetzung zuzulassen, auf der anderen Seite aber Zugeständnisse in Form von Prekariumsverträgen für Häuser, in Form dessen, dass man da versucht, kontrolliert irgendwie doch diese geforderten Kultur- und Alternativzentren einzurichten.
Ja, also nachdem dieser Mieterschutz diese Häuser so wertlos gemacht hat, über lange Zeit, hat die Stadt sehr günstig Häuser angekauft oder übernommen. Das heißt also, die Stadt hatte einen hohen Bestand von Altbauten. Und da gab es tatsächlich dann in den frühen 80er Jahren die Strategie oder sogar einfach die Idee, dass man in jedem Bezirk zwei solcher Häuser Jugendlichen zur Selbstverwaltung übergibt. Das ist dann, hat dazu geführt, dass man mal mit vier Häusern begonnen hat, dann hat man wieder aufgehört damit. Aber das ist zum Beispiel einer dieser Projekte hervorgegangen, Egidisch-Balowski-Gasse, die dann 1988 geräumt worden sind.
Das Interessante ist auch, dass die Stadt sich das Vorgehen sogar in einer Volksbefragung absegnen hat lassen. Also es gab auch Zustimmung zu diesem Vorgehen bei einer Bürgerbefragung in der Stadt Wien. Also durchaus auch Unterstützung für die Gründung solcher Zentren.
Punkrock-Bands wie Chuzpe entstanden. Verschiedene Subkulturen blühten in Wien Anfang der 80er Jahre auf. Auch die Kinder der seit ewig regierenden sozialdemokratischen Partei tummelten sich in besetzten Häusern und alternativen Kulturzentren. Der damalige sozialdemokratische Bundeskanzler Bruno Kreisky hatte denn auch eine gewisse Sympathie für die Bewegung. Sein Parteikollege, der spätere Wiener Bürgermeister Helmut Zilk, spendete sogar Geld für den Verein WUK, der aus einer ehemaligen Lokomotivfabrik ein autonomes Zentrum machen wollte. 1981 geschah das dann auch, erzählt Ute, die damals als Besetzerin des Werkstätten- und Kulturhauses WUK mit dabei war.
Natürlich sehr viele Verhandlungen hinter den Kulissen. Es gab auch einige politisch Verantwortliche, die hinter der Idee gestanden sind. Und ja, es war schon so ein bisschen diese wienerische oder österreichische Art der Besetzung, dass sich halt eine Studierendengruppe einen Schlüssel ausgeborgt hat, um die Räumlichkeiten anzuschauen. Und dieser Schlüssel ging halt nicht mehr zurück. Und es gab am gleichen Tag, gab es noch ein großes Fest und die Gruppe, dieser Verein, war eben auch schon gut vorbereitet auf diese Art der Übernahme. Die politisch oder beamtisch Verantwortlichen wussten auch, dass dieser Schlüssel nicht mehr zurückkommt, aber das war eben der Punkt, wo das Haus in Besitz genommen wurde, mit den Möglichkeiten, dann hier wirklich tätig zu werden.
Und tätig mussten sie schnell werden, um zu zeigen, das Bedürfnis für Freiraum war wirklich da. Ute und ihre Mitstreiter und Mitstreiterinnen errichteten Ateliers, Probekeller und andere Kulturräume im WUK.
Das war mindestens zwei, drei Jahre was leer gestanden, und zwar so leer gestanden. Also die politisch Verantwortlichen haben auch dafür gesorgt, dass alles herausgerissen wird, was möglichen Einnistungen Vorschub leisten hätte können. Also es gab kaum mehr Sanitäranlagen, die Wasserleitungen waren weg, die Stromleitungen waren weg, und wir mussten damals also tatsächlich Hand anlegen und bestimmte Dinge wieder instand setzen, damit wir hier arbeiten konnten. Also wenn man vom Zeitpunkt her sich anschaut, das war im Oktober 81, da fing es dann schon an, kalt zu werden, und ich kann mich gut erinnern, den ersten Winter ich habe damals eine Siebdruckwerkstatt gemeinsam mit Kolleginnen und Kollegen aufgebaut. Es war bitterkalt in diesen Räumlichkeiten. Um diese Siebdruckwerkstatt ins Rennen zu kriegen, mussten wir erst Rohre verlegen, um von der nächstgelegenen Wasserstelle dann tatsächlich das Wasser in die Werkstatt zu kriegen. Wir haben den ersten Winter überstanden mit so Gasöfen, die irgendwo gestanden sind. Alles nicht ganz ungefährlich, aber uns haben die Zähne geklappert, während wir unsere Drucke gemacht haben. Aber wir haben es gemacht, weil das eine dermaßen gute Chance war und eigentlich auch notwendig war, um diese Idee zu dokumentieren, dass hier wirklich viele Menschen tätig werden. Es gab so gut wie nichts. Also es gab weder Orte, wo man sich gut treffen konnte. Es gab von der Kultur her die Hochkultur sozusagen. Man konnte in die Oper gehen, in die Volksoper. Es gab einige Theater mit Kabarett oder sonst was. Aber eine Kultur, die sich auch als demokratische oder als Kultur abseits des Mainstreams definiert, gab es noch, ich möchte nicht sagen nichts, aber sehr, sehr wenig. Und es gab auch keine Orte, an denen man sich treffen konnte. Es gab keine Orte, wo eine Entwicklung stattfinden konnte, oder auch Experimente, sowohl auf kultureller, künstlerischer, sozialer, ökonomisch-ökologischer Ebene. Und von daher war das einfach ein Punkt, der gefehlt hat.
Das WUK existiert heute noch. Es ist ein kulturelles Mehrspartenhaus mit bezahlten Stellen und wird von der Stadt subventioniert. Das WUK hat ein breites Bildungsangebot und betreibt auch außerhalb von Wien Beratungsstellen für Jugendliche aus schwierigen Verhältnissen. Linke politische Basisorganisationen haben im Haus Büros oder Treffpunkte. Ein Teil gilt nach wie vor als autonom, nämlich der Atelierteil, den die Künstler und Künstlerinnen selber verwalten. Auch wenn das WUK inzwischen völlig etabliert ist, bietet es Raum für schräge Kultur, wie zum Beispiel die Auftritte der Linzer Performance-Gruppe Fuckhead.
Stirring outrage! Fueled by the public! Stirring outrage! We're falling for the tracks! Pulling on the upset!
In der Geschichte der Hausbesetzungsbewegung gibt es zahlreiche Beispiele von Besetzungen, die ganz bewusst einen Freiraum für eine ganz bestimmte Gruppe fordern oder forderten. Zum Beispiel Besetzungen von Geflüchteten oder feministische Besetzungen. Eine wichtige Besetzung für Wien dieser Art war 1982 die schwul-lesbische Besetzung der Rosa-Lila-Villa, die inzwischen Türkis Rosa-Lila-Villa heißt und wo Sam und Florian aktiv sind.
Eine stille Besetzung, wie man so schön sagt. Also die Stadt, also die Häuser gehören der Stadt Wien und die sollten abgerissen werden und wunderschöne Parkgaragen hätten gebaut werden sollen und standen schon jahrelang leer. Und die Hausbesetzungsszene war seit den 70ern relativ aktiv oder sehr aktiv in Wien eigentlich.
Genau, also es gibt hier so ein bisschen Entgründungsmythen, würde ich sagen, aber so das, was wir so am meisten kennen, ist halt eben, dass aus diesen anderen Besetzungen, die auch im gleichen, in den Bezirken hier rundherum passiert sind, dass sich da eine Gruppe auch von Schwulen und Lesben formiert hat, die dann eben 1982 dieses Haus hier besetzt haben, wobei auch noch, glaube ich, auch noch ein oder zwei Leute, es haben ja noch Parteien auch hier gewohnt.
Wichtig war und ist den Besetzenden der Türkis Rosa-Lila-Villa, dass es hier nicht nur um ein Wohn- und Veranstaltungshaus geht, sondern dass auch aktiv für die Rechte der LGBTIQ-Community gekämpft wird. Wie das WUK profitierte auch die Villa davon, dass die Stadt Wien Anfang der 80er Jahre offen für solche Projekte war.
Ja, das ist halt sehr schnell eigentlich vertraglich legalisiert wurde, unter der Bedingung, dass eben hier Beratung angeboten wird. Also so, was ja auch für die Stadt Wien damals eigentlich positiv war, weil es gab keine Beratungsstellen und das war halt so ein bisschen eine Möglichkeit, sich
zu profilieren, ohne wirklich was dafür tun zu müssen. Halt so klassisch neoliberal, man lagert die Arbeit aus und schmückt sich schön damit.
Florian und Sam gehören zu einer jüngeren Generation der Besetzenden. Sie waren 1982 noch nicht dabei oder noch nicht einmal geboren. Beide engagieren sich unentgeltlich im Haus und beraten schwule, trans- und queer-Personen. Heute sei das ja nicht mehr so ungewöhnlich, sagen sie. Als die Türkis Rosa Villa vor rund 35 Jahren besetzt wurde, die Fassaden rosa gestrichen und in großen Buchstaben Lesben- und Schwulenhaus darauf geschrieben wurde, sei das eine Provokation gewesen. Lokale Medien empörten sich und manch einer behauptete, das Haus sei ein Bordell, erzählt Sam. Heute sei das zwar kaum mehr ein Thema, Trans- und Homophobie spürten sie leider zuweilen immer noch.
Vor 2 Jahren war über Nacht eine riesige Sprayerei gewesen auf dem ganzen Haus, tötet Schwule. Und das war dann schon nochmal also so, ja, ich fand, das war schon nochmal eine heftige Sache irgendwie. Dass man sich irgendwie doch verhältnismäßig in Sicherheit fühlt und dann war irgendwie über Nacht, hat jemand, fordert irgendwie jemand auf, so Schwule zu töten in dem eigenen, ja, also es war, und dann irgendwie war ein Jahr später gleich noch einmal die Sprüherei auf der anderen Seite.
Ja, ja. Auch gleichzeitig hat das auch medial sehr viel Wirbel geschlagen, also auch in so Boulevardblättern, und man hat auch gemerkt, okay, man hat schon einen anderen Stand als vor 30 Jahren und es gab wirklich einfach Solidarität. Also es hat eine kleine Demonstration gegeben, wo überraschend viele Leute waren. Es hat einfach wirklich mediales Interesse gegeben. Es war sehr beeindruckend zu sehen. Es hat sehr viele Spenden gegeben in dessen Zuge für Organisationen, die hier im Haus sind. Es war sehr schön zu sehen eigentlich, dass dieser Aufruf, Schwule zu töten, eigentlich ins genaue Gegenteil umgeschlagen hat. Es war eine Solidaritätsbekundung, eine sehr große.
Wien ist nicht nur das Zentrum für queere Musikschaffende wie Meyer, sondern generell für Kultur und Politik in Österreich und auch in der Geschichte der österreichischen Hausbesetzungsbewegung. Spuren hinterlassen habe diese soziale Bewegung aber nicht nur in Wien, sagt Historikerin Martina Nussbaumer.
Es gab schon in den Landeshauptstädten auch in vielen Besetzungsbewegungen, am prominentesten vielleicht und sehr früh in Linz um 1980 rum, also die heute noch existierende Stadtwerkstatt in Linz geht auch aus einer Hausbesetzung 1979, 1980 hervor. In Innsbruck gab es eine Zeit lang eine lebendige Szene, wo es auch Austausch gab dann mit Wiener Besetzungsprojekten. Also gibt es auch personelle Kontinuitäten, gab es auch viele Leute aus Innsbruck, die dann zum Beispiel in der Egidigasse, Spalowski-Gasse waren. Also da gibt es schon auch personelle Kontinuitäten, nachdem Wien auch immer der Ort war, wo die Studierenden aus den Bundesländern auch hingezogen sind. Also da geht auch viel natürlich über das Studieren an Austausch vorhanden. Kleinere Besetzungen gab es auch natürlich in Graz, in Salzburg, zum Teil sogar in Klagenfurt, aber die haben nie so diese Medienpräsenz bekommen wie die Wiener Projekte.
Schwierig ist es für neue Wiener Projekte geworden. Überlebt haben nur wenige. In den 90er Jahren entstand noch das Ernst-Kirchweger-Haus, unter anderem von Besetzenden, die zuvor innerhalb des WUK eine Besetzung in der Besetzung durchgeführt hatten. In den Nullerjahren kamen die Panka-Hitten hinzu, die es heute ebenfalls noch gibt. Beide Besetzungen sind relativ autonom geblieben, haben aber Verträge. Eine große Besetzung, die in Wien zu reden gab, war die Pizzeria Anarchia, Anfang der 10er Jahre, allerdings nur für rund 2,5 Jahre.
1700 bewaffnete Mann, lassen nur mal dumm mit einem ganz besen Schau mit der Bonza.
1700 Polizisten und Polizistinnen gingen mit schwerem Geschütz gegen die verbleibenden rund 20 Besetzenden vor. Von der Toleranz der frühen 80er Jahre ist wenig übrig geblieben. Die übrig gebliebenen Zentren müssen im Moment froh sein, wenn sie ihre Verträge behalten können. Der Wind könne schnell drehen, meint Susanna vom WUK. Schon gedreht habe die Politik auf nationaler Ebene, wo die Rechtsaußenpartei FPÖ seit kurzem in der Regierung sitzt. Wien sei Mitte 2018 glücklicherweise noch in rot-grüner Hand, sagt sie.
Es gibt die Befürchtung natürlich, die real ist, in dem Moment, in dem die FPÖ und die Chancen stehen, leider gut in die Stadtregierung also einzieht und nicht mehr Opposition ist, dass es uns dann an den Kragen geht.
Auch wenn es in Wien etwas ruhiger geworden ist, was Hausbesetzungen betrifft, wird die Geschichte nicht enden. Billiger Wohnraum ist kaum zu haben. Wien ist keine schrumpfende Stadt mehr, wie das Anfang der 80er Jahre noch der Fall war. Die österreichische Hauptstadt wächst seit den 90er Jahren wieder. Es gibt die Prognose, dass Wien wieder, wie einst in den 20er Jahren, eine 2-Millionen-Metropole sein wird. Und das dürfte erneut zu einem Kampf für das Recht auf den Stadtraum führen.
Doch hier wird's raffen, dass das Blut etwas spritzt. Kultur zerstören und was nächstes sie bauen. Und es hat's im Kram. Es tut's was Gutes, doch nichts ist gut mit Blut.
Das war Teil 3 der Feature-Serie Squatopia. Geschichten von autonomen Zentren, besetzten Häusern und der Bewegung Recht auf Stadt. Mehr Hintergrundinfos, Texte, Bilder, Videos und Podcasts gibt's unter www.squatopia.ch und in einer Woche in einer Ausstellung in der grossen Halle der Berner Reitschule. Den vierten Teil dieser Serie gibt es in einer Woche, dann erzählen wir Geschichten von Schweizer Besetzungen hier im Rabe Info. Außerdem gibt es eine längere Hintergrundsendung zum Projekt Squatopia nächsten Montag um 11 Uhr auf Rabe. Ebenfalls geplant für nächste Woche ist ein Rückblick auf 50 Jahre Globus-Krawalle mit dem Soziologen Uli Meder und zugleich auch ein Ausblick auf die Jugendbewegungen von 2018.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war das Info vom Donnerstag, dem 31. Mai auf Rabe. Podcasts von sämtlichen Infosendungen gibt es unter info.rabe.ch. Das nächste aktuelle Info hört ihr morgen wieder, wie immer um 11 Uhr. Dann unter anderem mit einem Radioblog von Salim Staubli. Beigetragen zum Feature Squatopia hat Giorgio Andreoli, verantwortlich für die Sendung, und am Mikrofon war Michael Spahr. Ich wünsche euch einen schönen Rest der Woche. Auf Wiederhören.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.